HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit der Geschäftsführerin der Kulturregion Frankfurt-Rhein-Main, mit Sabine von Bebenburg. Gastgeberin ist Ursula May. Mein Gast heute, Sabine von Bebenburg, ist eine Netzwerkerin, wie sie im Buche steht. Der Verband Kulturregion Frankfurt-Rhein-Main, der steht für die kulturelle Vernetzung des Rhein-Main-Gebiets. Hier haben sich nämlich 46 Städte, Landkreise und Gemeinden und der Regionalverband zusammengeschlossen. Wozu? Um Verbindungen herzustellen, öffentlich zu machen, was an Kultur in diesem Großraum alles passiert. Und der Kulturbegriff ist sehr weit gefasst. Industriekultur gehört ebenso dazu wie Gärten und Grünanlagen, aber auch Theater und Museen. Das Vernetzen von Menschen und Institutionen, also das Zusammenbringen, das Projekte entwickeln, ich glaube, das muss einem ein bisschen im Blut liegen. Wie ist das denn bei Ihnen, Sabine von Bebenburg?
Ich habe das, bevor ich den Job übernommen habe bei der Kulturregion, also seit der Gründung der Kulturregion, auch vorher schon gemacht. Ich habe Projekte koordiniert im nationalen Rahmen. Ich war in der EU-Abteilung des Regionalverbandes vorher und habe auf internationaler Ebene Projekte koordiniert. Wir haben Konzepte gemacht, sie wieder verworfen, wieder neu zusammengesetzt, abgestimmt. Und insofern habe ich da schon eine relativ lange Erfahrung in der Vernetzung, in der interkommunalen Zusammenarbeit auch.
Wann haben Sie denn genau gemerkt, dass das so Ihr Ding ist, Menschen und Projekte und Institutionen zusammenzubringen? Gibt es da so einen einschneidenden Punkt?
Ich gehöre zu den geburtenstarken Jahrgängen, wo man sozusagen im Rudel aufwuchs und viele Dinge, auch Konflikte unter sich ausmachen musste. Damals gab es ja auch keine Helikoptereltern und solche Geschichten. Und ja, einfach, da erlernt man schon so gewisse soziale Kompetenzen zum Beispiel. Ja, das ist vielleicht ein Anfang. Und es hat sich beim Berufsleben auch weiter fortgesetzt. Ich hatte vorher bei der Messe Frankfurt gearbeitet für neue Fachmessen, die sich am Markt etablieren sollten. Da ging es darum, dass man natürlich Aussteller findet. Da ging es aber darum, genauso, dass man die Zielgruppen zusammenbringt, also Angebot und Nachfrage zusammenbringt. Und da fing das eigentlich alles auch schon an beruflich.
Es ist ja manchmal auch nicht so ganz einfach, sehr unterschiedliche Menschen und Projekte zusammenzubringen. Finden Sie das auch manchmal schwierig?
Ja, sicherlich. Es kommt immer auch darauf an, welche Funktion und Rolle man in dem ganzen Spiel hat. Da, wo wir uns im Moment befinden, nämlich sozusagen als Moderatoren eines Prozesses, ohne selber Karten im Spiel zu haben, das ist eigentlich, finde ich, eine sehr gute Ausgangsposition, weil man dann auch nicht verdächtig ist, dass man Eigeninteressen verfolgt. Ja? Und die Menschen, mit denen man es zu tun hat, die haben natürlich alle berechtigte Partikularinteressen. Die sind manchmal explizit, manchmal weniger. Und das Dankbare an der ganzen Geschichte ist, dass es sich um ein Konsensthema handelt, also um ein positiv konnotiertes Thema, anhand dessen man zusammenarbeitet. Ja? Und das funktioniert eigentlich ziemlich gut.
Was genau ist denn die Abgrenzung, also zwischen dem Begriff Kulturregion Frankfurt-Rhein-Main oder gar Metropolregion, dann auf der anderen Seite eben die Route der Industriekultur, wo es eben um Industriekultur geht?
Also die territoriale Abgrenzung ist erstmal so, dass es verschiedene Metropolregionen in Deutschland gibt und eine davon ist die Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main und da gibt es auch eine Karte, da kann man genau sehen, welche IHK-Bezirke und wer da alles drin ist und das ist sozusagen die Grundgesamtheit. Jede Kommune aus der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main kann, wenn sie möchte, der Kulturregion Frankfurt-Rhein-Main beitreten. Bei der Route der Industriekultur, die ja erstmal unter dem Dach des Regionalverbandes gegründet worden ist, das ist ein Stadt-Umland-Verband, war es so, dass wir uns am Anfang erstmal konzentriert haben auf die Flüsse Main und Rhein. Und zwar deswegen, weil sich dort die Industrie historisch konzentriert hat. Also am Wasser konnte man Rohstoffe anliefern, man konnte mit dem Wasser kühlen, man konnte das Wasser als Transportweg wählen und so weiter. Und deswegen hat sich sehr viel Industrie an den Flüssen angesiedelt.
Ich würde auch gerne mal konkret anfangen mit der Route der Industriekultur, also eben dem ältesten Projekt in Ihrem Verband. Ein Projekt, über das Sie auch geschrieben haben, ist die Klassikstadt in Frankfurt-Fechenheim. Das ist eine ehemalige Maschinenfabrik und da ist heute ein privates Oldtimer-Museum untergebracht, eine Werkstatt, auch Gastronomie, also man kann vor allem im Sommer da wunderbar draußen sitzen und dieses Ambiente genießen. Sie haben das Projekt ja von Anfang an begleitet. Erinnern Sie sich noch, wie das Ganze ausgesehen hat, bevor da irgendwas passiert ist?
Also das Ensemble selber war in seinem Potenzial und seiner Schönheit eigentlich ersichtlich, aber es war relativ runtergekommen. Es hat eine sehr wechselhafte Geschichte. Es war eine Maschinenfabrik, die Maifatsche Maschinenfabrik, und hatte später verschiedenste Nutzungen. Unter anderem wurden dort Uniformen aufbewahrt. Eine Zeit lang hat man dort 50 Markscheine gedruckt, und die dortigen Überreste der Sicherheitsvorkehrung waren dann auch noch zu besichtigen. Später hat man dort manchmal Tatortfolgen gedreht, also die Hinterlassenschaften der Tauben waren überall zu sehen. Jeder wusste, also erstens, man muss einiges reinstecken, und zweitens, das ganz große Thema war natürlich auch, wie ist die Belastung der Böden? Ja, und wir waren sehr froh, dass es sich dann ergeben hat, dass sich zwei Initiativen zusammengeschlossen haben, die beide unabhängig voneinander vorhatten, das zu einem Zentrum für Oldtimer zu machen. Und die Umwandlung ist wirklich sehr gut geraten.
Was genau war Ihre Rolle dabei?
Nun ja, es ist so, wir haben ja sehr, sehr begrenzte Ressourcen. Was wir machen ist, wir beraten fallbezogen Eigentümer oder versuchen zu vermitteln. Und wir sind nicht die Denkmalschutzbehörde, sondern es geht darum, auch manchmal Eigentümern zu vermitteln, dass das, was sie an historischer Bausubstanz haben, doch etwas sehr Wertvolles darstellt, unabhängig davon, ob jetzt ein Denkmalschutz drauf liegt oder nicht. Und dass schon allein deshalb sich ein solches Gebäude oder ein Ensemble so unterscheidet von anderen. Und das ist ja auch in der Historie von vielen Gebäuden auch genau bewusst so gemacht worden. Also ein weiteres, etwas älteres, sehr positives Beispiel ist ja die Umwandlung der Union Brauerei an der Hanauer Landstraße.
Da gibt es viele Projekte. Also jetzt nochmal, um bei der Klassikstadt zu bleiben. Was hat die Architektur denn ausgezeichnet? Es gab ja einen recht renommierten Stadtbaumeister, Karl Wolf hieß der. Das sind Dinge, die heute nicht mehr so bekannt sind. Welchen Stellenwert hatte die Architektur? Und warum war die so erhaltenswert?
Also erhaltenswert ist es natürlich, weil es ein Zeuge ist von unserer Industrialisierung, und dazu gehören ja auch nicht nur Stätten der Produktion, wie es die Klassikstadt ursprünglich war, sondern ebenso auch Verwaltungsgebäude. Da haben wir ein ganz besonderes Exemplar, nämlich den Peter-Behrens-Bau von Infrasurf, damalig Höchst. Dazu gehören ja auch Arbeiterwohnsiedlungen und Unternehmervillen zum Beispiel. Und die ganze technische Infrastruktur, zum Beispiel die Brücken. Aber das reicht auch hin bis zu Kunstwerken, zum Beispiel dem Hammering Man von Jonathan Borowski, der an der Messe Frankfurt steht und übrigens nicht nur in Frankfurt, sondern auch, soweit ich weiß, in Seattle und Seoul. Und solche Orte, den nachzuspüren und zu sehen, wie hat sich unsere Industrie entwickelt und was haben die Menschen eigentlich auch vorgehabt damit. Also dieses Repräsentative einer Unternehmervilla oder eines Verwaltungssitzes, das kann man zum Beispiel wunderbar in Wiesbaden bei Henkel sehen, ja, dieses Henkel-Schlösschen, ja. Damit hat der Unternehmer gezeigt, um was, also es war ein repräsentatives Unterfangen des Unternehmers.
Welche Rolle spielt denn grundsätzlich der Denkmalschutz bei Ihren Anstrengungen, solche alten Industrieanlagen zu retten? Sind das eher die Gegner, gegen die man arbeiten muss? Oder ist das dann eher die Aufgabe des Investors, der mit dem Denkmalschutz klarkommen muss? Wie kann man sich das vorstellen?
Also was wir machen, ist ja eigentlich so eine Prozessmoderation und eine sozusagen Kampagne zum Bewusstseinswandel. Wir wollen das Thema Industriekultur in die Öffentlichkeit bringen. Und wir wollen bewusst machen, was die Industrie in der Vergangenheit und in der Gegenwart mit uns zu tun hat und wie wertvoll auch diese Orte sind. Und mit dem Denkmalschutz ist es so eine Sache, das ist ein zweischneidiges Schwert. Also man könnte natürlich sagen, wenn ein Objekt unter Denkmalschutz steht, dass das erstmal per se gut ist. Manchmal ist es aber auch sehr schwierig, so einen Ort dann auch wieder zu vermarkten, ja, weil die Auflagen eben sehr hoch sind. Und wenn wir mit Eigentümern sprechen, ist es uns immer sehr wichtig zu sagen, dass wir eben nicht vom Denkmalschutz kommen, ja, sondern wir versuchen das sozusagen im Dialog anzusprechen.
Wir sprechen gleich weiter über Grundsätzliches zur Route der Industriekultur und zur Kulturregion Frankfurt-Rhein-Main in unserem HR2-Doppelkopf mit Sabine von Bebenburg, der Geschäftsführerin der Kulturregion Frankfurt-Rhein-Main. Und Sabine von Bebenburg, Sie haben Musik mitgebracht, den ersten Titel spielen wir gleich. Was haben Sie denn da mitgebracht?
Also meine momentane Lieblingsband ist eine Band, die heißt The Divine Comedy, also die göttliche Komödie. Die ist mir aufgefallen, weil sie den Schlusstitel in einem Kinofilm gespielt hat. Madame empfiehlt sich mit Catherine Deneuve, hieß der deutsche Titel, Madame empfiehlt sich. Und die war mir sehr aufgefallen. Dann habe ich natürlich im Abspann geguckt, wer hat denn eigentlich dieses Lied verfasst. Und dann habe ich mich da ein bisschen reingehört. Und ich mag die sehr gerne. Und ich mag vor allem, dass die auch zumindest bei den Alben auch sehr stark wirkliche Instrumente einsetzen. Und das Stück, was ich ausgesucht habe, heißt To the Rescue. Und das gefällt mir sehr gut.
Ja, dann hören wir das mal an.
So many heartbreaks, so little time, too many tragedies, too many crimes.
To the Rescue, ein Stück der nordirischen Band The Divine Comedy, ausgewählt von Sabine von Bebenburg für den HR2 Doppelkopf. Sabine von Bebenburg ist die Geschäftsführerin der Kulturregion Frankfurt-Rhein-Main, ein Verbund, in dem sich sehr viele Kulturinitiativen, Museen, Theater und Wirtschaftsorganisationen bündeln. Sabine von Bebenburg, ihre Organisation, hat ja auch den Anspruch, der Region, also diesem Rhein-Main-Gebiet mit Frankfurt, irgendwo auch eine stärkere kulturelle Identität zu geben. Warum ist das nötig?
Ja, der Gesellschaftszweck, unser Gesellschaftsauftrag ist Vernetzen, Bündeln und Vermarkten der Kultur in der Region. Und das Oberthema, was sich überall wiederfindet, über unseren konkreten Projekten, aber auch über unseren Querschnittsaufgaben kultureller Bildung und Kulturtourismus, ist die regionale Identität zu stärken. Und das passiert eben durch konkrete Erlebnisse, die die Menschen machen. De facto leben die Menschen ja die Region Frankfurt-Rhein-Main. Also man lebt im Ort A und arbeitet im Ort B und fährt nach C oder D ins Schwimmbad an den Badesee oder zum Konzert, ins Theater oder zum Fußballspiel und so weiter. Es ist so, dass das, was es in der Region gibt, oft lokal bekannt ist, aber im Nachbarort oder im Nachbarkreis dann wenige Menschen darüber Bescheid wissen. Dabei ist das kulturelle Potenzial, was es gibt und das, was es eben an Schätzen gibt in Museen, Veranstaltungen und Orten, immens. Und unsere Aufgabe ist, das eben sichtbar zu machen, zu bergen, auch teilweise Hilfestellung zu geben, um die Qualität der Darstellung vor Ort zu verbessern und die interkommunale Zusammenarbeit zu befördern. Das heißt, dass die Menschen aus den Verwaltungen der Kommunen zusammenarbeiten, um ihre Kultur besser darstellen zu können.
Also in meiner Wahrnehmung hat sich da auch einiges verändert in all den Jahren, wo ich jetzt zum Beispiel in Frankfurt schon lebe. Ich glaube, am Anfang war das eher so, dass das schon Kultur auf Frankfurt orientiert war, dass die Leute vielleicht von Bad Homburg oder von Wiesbaden eher nach Frankfurt gekommen sind, als dass sie umgekehrt nach Bad Homburg oder Wiesbaden oder Mainz oder wo auch immer hinfahren. Und ich glaube, da hat sich einiges verändert. Sehen Sie das auch so oder ist das eher so mein Eindruck?
Also ich glaube, dass sich auch in der Angebotspräsentation was geändert hat. Ich glaube auch, dass sich das Angebot geändert hat. Es ist in den einzelnen Kommunen sehr viel passiert, also in Offenbach zum Beispiel. Also es gibt ja viele Menschen, die von sonst woher aus der Region inzwischen in Offenbach ausgehen und kulturelle Angebote wahrnehmen, in Hanau, in Darmstadt, in Bad Nauheim. Also es gibt wirklich sehr, sehr viel zu entdecken und zu erleben. Und ich habe das Gefühl auch, dass die Bereitschaft der Menschen immer größer wird, auch wirklich die Region in all ihren Facetten zu entdecken. Sonst wäre es auch nicht so, dass zum Beispiel sich Menschen zu den Tagen der Industriekultur extra Urlaub nehmen, um mal die Region auf diese ungewöhnliche Art und Weise kennenzulernen. Und es ist auch nicht unerheblich, dass sich an der globalen Situation was geändert hat, dass Menschen zunehmend ihren Urlaub eben auch in Deutschland oder gar zu Hause verbringen.
und plötzlich merken, dass es natürlich zu Hause auch sehr viele interessante Sachen gibt, die man angucken kann. Die Idee einer Route der Industriekultur, die ist ja von Peter Schirmbeck entwickelt und vorangetrieben worden. Das ist der langjährige Leiter des Stadt- und Industriemuseums Rüsselsheim gewesen. Sie haben auch viele Jahre mitgemacht bei der Route der Industriekultur. Was war denn ursprünglich die Idee dabei?
Ja, darum ging es eben auch, die regionale Identität zu befördern. Und das war auch sozusagen das Leitmotiv, unter dem wir dann auch zweimal EU finanziert wurden, kofinanziert wurden, gemeinsam mit anderen Regionen in Nordwesteuropa. Und interessanterweise war am Ende dieser beiden Projekte es so, im Jahr 2006, dass die Route der Industriekultur Rhein-Main als einziges Projekt tatsächlich sich verstetigt hat. Das ist ja immer die Idee, die dahinter steckt, dass man sozusagen einen Anschub gibt, einen Impuls setzt und dass dann die einzelnen Projekte selber laufen lernen. Und wir waren dann in der glücklichen Situation, dass die Kulturregion sich gegründet hat und auch gleich mit einem Erfolgsprojekt starten wollte und dann das so übernommen werden konnte.
Was genau beinhaltet die Route für Industriekultur heute? Also mir scheint, dass sich der Fokus auch ein bisschen verschoben hat, dass man halt auch Firmen, Fabriken, Produktionsstätten mehr in den Vordergrund stellt, die sich auch um Nachhaltigkeit bemühen.
Das hat ein bisschen was mit den jeweils wechselnden Themen zu tun, denen wir uns widmen. Also die Tage der Industriekultur gibt es ja dieses Jahr zum 15. Mal. Und die ersten Jahre haben wir das überhaupt erstmal angefangen mit einem Tag und haben das dann erweitert. Inzwischen sind es ja bereits 9 Tage, 2 Wochenenden und die Woche dazwischen. Und seit 2007 haben wir dann angefangen, ein jährlich wechselndes Fokusthema in den Mittelpunkt zu rücken. Und dieses Jahr ist es ja das Thema Material. Da geht es natürlich um Nachhaltigkeit. Woher kommen Materialien? Was macht man aus ihnen und was passiert mit ihnen hinterher? Und das Thema Nachhaltigkeit schwingt sowieso die ganze Zeit immer mit. Ja, wir hatten in der Zwischenzeit diverse Themen. Wir hatten Chemie, wir hatten Mensch und Maschine, also die Automatisierung als Fokusthema. Wir hatten auch mal zum Beispiel letztes Jahr das Thema kleine Dinge, große Wirkung sehr offen gestellt und auch sehr interessant bespielt dann mit unseren Akteuren. Denn wir entwickeln ja so ein Thema gemeinsam mit den Akteuren vor Ort. Und da weiß man auch vorher nicht so richtig, was da drin steckt in der Wundertüte. Und jedes Mal hat das bisher sehr gut funktioniert.
Sabine von Bebenburg, ich glaube, wir müssen das einfach auch nochmal für unsere Hörer ganz klar differenzieren. Die Route für Industriekultur, das ist ein Projekt, bei dem man eben das ganze Jahr über bestimmte Fabrikanlagen, bestimmte Dinge besuchen kann. Und die Tage der Industriekultur, das ist ein zeitlich begrenztes Unterfangen, oder?
Also ich würde so sagen, die Route der Industriekultur, das ist im großen Teilen jetzt noch eine virtuelle Route. Im Wesentlichen ist es so, dass wir die entwickelt haben, die geht über 120 Kilometer. Wenn man von Ost nach West die Ausdehnung sich anguckt, geht es von Miltenberg in Bayern bis Bingen am Rhein in Rheinland-Pfalz. Und am Anfang wurde es entwickelt entlang der Flüsse Main und Rhein. Später haben wir auch die ganzen Orte im Norden und Süden der Region erfasst. Und dazu gibt es dann auch lokale Routenführer, die stehen auf unserer Website, sind teilweise auch noch erhältlich. Wir haben auch eine interaktive Karte, da kann man sich selber seine individuellen Routen zusammenstellen, je nachdem, was einen interessiert. Also wenn man Eisenbahn-Fan ist, dann kann man das zum Beispiel eingeben über eine Stichwortsuche oder wenn man sich vor allem für Brücken interessiert oder für Chemie oder für Forschungseinrichtungen und so weiter. Die Fabriktore und die Gebäude sind meistens zu, außer es handelt sich um Museen oder Orte, die man einfach so von außen angucken kann. Und die Tage der Industriekultur sind dann so eine Art Industriekultur-Festival, aber nicht in dem Sinn, dass das nur als Kulisse verwendet wird mitnichten, sondern da machen die Unternehmen ihre Türen auf und wir arbeiten auch mit einigen Organisationen zusammen, die das wirklich statt einem Tag der offenen Tür machen. Also zum Beispiel Hessenwasser macht keinen eigenen Tag der offenen Tür mehr, sondern zu den Tagen der Industriekultur, weil die wissen, das ist eine sehr gute Öffentlichkeitsarbeit, das ist eine gute Plattform und dass wir auch ein guter Partner sind. Und so macht das auch zum Beispiel das Wasser- und Schifffahrtsamt.
Im Raum stand ja auch immer wieder die Idee von Peter Schirmbeck, ein Industriemuseum im Rhein-Main-Gebiet anzusiedeln. Gibt es da einen Stand der Dinge oder ist das einfach ein Projekt, was noch nicht weitergekommen ist?
Wir haben in der Region eigentlich schon zwei Industriemuseen und zwar eins in Hanau-Großauheim und eins in Rüsselsheim. Und es gab auch die Idee, in Frankfurt eins einzurichten. Das sollte in der Naxos-Halle passieren. Aber das ist dann nicht mehr geschehen. Das war dann sozusagen am Ende des Museumsufers. Wurde dann auch die Idee entwickelt, dort ein Industriemuseum zu haben. Und heute wird das ja auch gut bespielt vom Theater Willy Pramel. Dann gibt es den Jugendladen Bornheim. Dann gibt es Skulpturen. Nele hat dort ihre Skulpturen. Also es ist ein ganz lebendiger Ort, auch wenn es kein Industriemuseum ist. Und nächstes Jahr feiert die Arthur-Pfungs-Stiftung auch ihr 100-jähriges Jubiläum. Da wird sicherlich sehr viel Gelegenheit sein, auch diesen Ort kennenzulernen. Also insofern gibt es im Moment kein zentralen Ort, aber ich finde das gar nicht schlimm. Ja, weil wir haben in unterschiedlichen Teilen der Region haben wir auch tolle Orte, je nachdem, wie die Interessenlage ist. Also wir arbeiten zum Beispiel auch sehr eng mit den Eisenbahnern zusammen. Und es gibt das Eisenbahnmuseum in Kranichstein oder es gibt auch eine gut erhaltene Eisenbahndrehscheibe und sehr engagierte Akteure in Hanau, auch in Bad Nauheim und in Bischofsheim. Also wenn man da ein bisschen sucht, zum Beispiel auf unserer interaktiven Karte der Kulturregion, da wird man auch sehr schnell fündig.
HR2 Kultur, der Doppelkopf mit Sabine von Bebenburg, der Geschäftsführerin der Kulturregion Rhein-Main. Sabine von Bebenburg, Sie haben sich als zweiten Titel in unserer Sendung einen Song der amerikanischen Sängerin, Songwriterin und Pianistin Carole King ausgesucht. Was ist das für ein Stück und was gefällt Ihnen daran?
Ja, das heißt You're So Far Away und ich finde das wirklich erstaunlich, dass es im Jahr 1971 gemacht worden und ich glaube, das kennt jeder und jede von uns, dass die Menschen so viel unterwegs sind und es wahnsinnig schwer ist, sich zu verabreden und manchmal möchte man sich gar nicht verabreden, sondern man möchte einfach, dass Menschen, die man schätzt und mag, in der Nähe sind und das ist oft nicht so und davon handelt dieses Lied.
So far away, doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. It doesn't help to know you're just time away.
So Far Away von Carole King ausgesucht und in unseren HR2 Kultur Doppelkopf mitgebracht von Sabine von Bebenburg, der Geschäftsführerin der Kulturregion Frankfurt-Rhein-Main. Dazu gehört die Route der Industriekultur und da gibt es einmal im Jahr die sogenannten Tage der Industriekultur, die immer unter einem bestimmten Motto stehen. Wir hatten es angesprochen, zum Beispiel unter dem Stichwort Material, also Holz, Beton, Plastik. Sabine von Bebenburg, wie entwickelt sich denn ein solcher Schwerpunkt? Warum ist es interessant für einen ganz normalen Bürger in dieser Region, sich zum Beispiel mal mit Beton zu beschäftigen?
Es ist ein Anliegen von der Route der Industriekultur, wirklich Brücken in die Alltagswelt der Menschen zu schlagen. Und das Thema Material ist insofern sehr geeignet dafür, als dass die Idee ist, dass wir uns wirklich mal angucken, von welchem Material sind wir eigentlich umgeben? Aus welchem Material besteht der Tisch, an dem ich sitze, der Stuhl, auf dem ich sitze? Die Kleidung, die ich trage, die Stoffe, die mich in meiner Wohnung umgeben oder die Verpackungsmaterialien. Und bei den Tagen der Industriekultur kann man sehen, wie manche Dinge hergestellt werden, wie das mit den Rohstoffen ist, den Zulieferprodukten und wie dann die Produktion selber ist und auch was damit anschließend passiert. Also das beginnt bei Quarzitwerken im Taunus zum Beispiel. Das erste Mal ist es auch so, dass wir Holzproduktion dabei hatten. Also so ist mir noch, am liebsten hätte ich das noch gehabt, dass der Sandsteinabbau aus dem Spessart, der ja dazu geführt hat, dass die Häuser zum Beispiel in Frankfurt, die alten Häuser, die historischen Häuser, die Farbe haben, die sie haben, weil sie eben aus diesem Spessart-Sandstein erbaut sind, auch mit dabei ist. Aber hat leider nicht funktioniert. Aber man kann sich die verschiedensten Facetten zum Thema Material angucken. Also es ist ein Thema, zum Beispiel in den Medien, dass wir damit zu tun haben werden, dass unsere Preise für Wasser steigen werden. Warum? Weil der Aufwand, das Grundwasser zu reinigen aus Nitratrückständen von Düngemitteln und von der Masttierhaltung, immer größer wird. Das geht nämlich ins Grundwasser rein und landet dann sozusagen im Trinkwasser, wenn man es nicht rausfiltert. Und da kann man auch die Brücke zu unserer Alltagswelt schlagen.
Wie finden Sie denn diese Stätten? Also es ist ja wahrscheinlich nicht so, dass die Betreiber, die Menschen, die das machen, bei Ihnen anrufen und sagen, Sie hier, ich habe da eine ganz tolle Idee, eine ganz tolle Fabrik. Zum Beispiel gehen Sie mal in eine Apfelweinproduktionsstätte, was ja auch auf Ihrem Programm steht. Finden Sie das oder werden Sie angerufen und kriegen Informationen? Wie funktioniert das? Wie kann man sich das vorstellen?
Wir arbeiten ja sehr dezentral. Also wir sind ja sozusagen in 46 Kommunen und Kreisen vertreten und arbeiten in einem Facharbeitskreis zusammen. Und unsere Menschen vor Ort, die kennen dann diese Firmen. Und dann ist es so, dass wir auch einmal im Jahr, im Februar sozusagen als Auftakt, unser Netzwerk zusammentrommeln. Und da wir das 15. Jahr dieses Jahr machen, haben wir natürlich ein ziemlich großes Netzwerk. Also ein Beispiel, die Firma Merck in Darmstadt, ja, älteste Apotheke der Welt, nennt es sich eigentlich. Also es ist ein ganz alt eingesessenes Pharmaunternehmen. Und die sind eigentlich jedes Jahr mit dabei und interpretieren dann das Thema immer wieder neu. Also bei letztes Jahr bei dem Thema kleine Dinge, große Wirkung ist es natürlich sehr dankbar mit Pharmaindustrie. Und dieses Jahr zum Beispiel stellen sie Photovoltaikanlagen, die sie produzieren, in den Vordergrund. Ja, also neue entwickelte Materialien, die dann auch eine andere Art der Energiegewinnung möglich machen. Oder es ist auch das Fraunhofer-Institut für Materialkunde dabei. Also das sind wieder ganz neue Facetten. Und bei uns gibt es immer so einen Mix aus altbewährtem. Es gibt so Evergreens sozusagen, ja. Die Schiffstouren mit Peter Schönbeck gehören zum Beispiel dazu oder die Eisenbahner, also es gibt oder auch EUMETSAT und ESOC, also die Weltraumorganisationen, die sind auch immer sehr, sehr gefragt, ja. Aber es ist dann eben der Mix zwischen dem Altvertrauten und einem ganz neuen Akzent und das ist eben dieses Jahr Material.
Die Schiffstouren sind ja auch entwickelt worden, weil ein Teil der Besucher öfter auch nicht mehr ganz so gut zu Fuß ist, die sich dann freuen, wenn sie dann mit dem Schiff quasi, weil es ja auch diese Idee war, die Route der Industriekultur am Main, am Rhein entlang zu führen. Das ist auch ein spezielles Angebot für ältere Leute, oder?
Ja, also ich meine, so eine Schiffstour macht eigentlich immer Spaß, ja. Dann kann man das, egal welches Alter man hat. Am Anfang, als wir die Route der Industriekultur mit den Tagen der Industriekultur entwickelt haben, hatten wir auch, als wir eine Besucherbefragung gemacht haben, festgestellt, dass wir relativ viel 50 plus haben, ja, oder auch vor allem die Menschen, die halt nicht mehr im Erwerbsleben sind, die dann viel Zeit haben. Und inzwischen ist es aber so, dass wir auch sehr viel, zum Beispiel Studenten und viele Menschen, die im Berufsleben stehen oder sich beruflich orientieren, auch haben, die die Gelegenheit nutzen, um Firmen kennenzulernen. Und interessanterweise auch Familienangehörige. Also wenn eine Firma das erste Mal einen Tag der offenen Tür macht, ja, dann ist es oft so, dass sie sagen, eigentlich müssten wir zweimal aufmachen. Einmal für die Angehörigen und einmal für die Tage der Industriekultur.
Sie haben ja in diesem Jahr sich besonders auch angestrengt, junge Besucher zu motivieren, sich eben auch mit Material auseinanderzusetzen. Das ist ja wohl auch irgendwie so eine Art von Wirtschaftsförderung und vielleicht von, ja, jungen Menschen nahebringen, das und das wird da und da produziert. Das könnte vielleicht interessant sein, diesen Beruf zu lernen oder geht das zu weit jetzt?
Nein, darum geht es in der Tat. Also wir haben in Ergänzung zu den Tagen der Industriekultur auch ein Format speziell für Kinder und Jugendliche, die Route der Industriekultur Junior. Da die Tage der Industriekultur in den Schulferien liegen, haben wir dieses andere Format speziell für diese Zielgruppe vor die Ferien gelegt. Und da geht es eben darum, auf mehr oder weniger spielerische Art und Weise junge Menschen an das Sujet heranzuführen. Ja, und am allerbeliebtesten sind neben den Schiffstouren mit Museumsbesuch und Workshops, sind die Mitmach-Workshops, also so Upcycling-Workshops und solche Geschichten. Die,
was sind denn Upcycling-Workshops?
Okay. Ein Upcycling-Workshop ist, wenn man zum Beispiel eine alte Lastwagenplane nimmt und sie in einem Workshop in eine Tasche, in eine coole Umhängetasche verwandelt.
Das gibt es bei Ihnen auch.
Na klar.
Sicher sehr beliebt bei den.
Genau.
Sie selbst sind ja studierte Geografin. Sie haben auch in London studiert, an der School of Economics and Political Science. Ja, das ist ein Studium, das einen auf den direkten Weg zur Kulturregion Frankfurt-Rhein-Main bringt, oder?
Ja, oder auf verschlungenen Wegen. Aber jedenfalls, wir Geografen sind eigentlich sehr offen für verschiedene Themen. Also man findet sozusagen im Umfeld öfter Geografen. Ja. Ich hatte auch einen Schwerpunkt mit Wirtschaftsgeografie sozusagen im Studium. Die Diplomarbeit handelte auch von produzierendem Gewerbe und Stadtentwicklungsplanung. Und ohne dass ich es damals wusste, waren da sozusagen schon die Anfänge dafür gelegt, dass ich mich später einmal mit dem Thema beschäftige.
Nicht aus England, dafür aber aus Schottland kommt die Musikerin, die Sie sich auch für heute noch gewünscht haben, nämlich Annie Lennox. Was gefällt Ihnen an Annie Lennox so gut, dass Sie sich ausgesucht haben für den Doppelkopf in HR2 Kultur heute?
Ja, es gibt so viele gute Musik aus den 80ern. Ich finde das so lustig, wenn eins meiner Kinder kommt und sagt, ich habe hier was Tolles entdeckt, und ich sage, ich kenne das schon. Das haben wir übrigens auch schon noch auf LP und so weiter. Also Annie Lennox ist eine begnadete Sängerin. Das ist von ihrem Soloalbum ohne die Eurythmics. Und ja, ich finde es schön, sowas mal wieder zu hören.
Und ihr Song Primitive, ausgesucht von Sabine von Bebenburg in HR2 Kultur im Doppelkopf. Und Sabine von Bebenburg kann dieses Lied auswendig. Sie hat es eben mitgesungen, mitgesummt. Das heißt, Sie singen auch gerne. Sie singen auch in einem Chor.
Ja, im International Choir Frankfurt. Und es tut sehr gut. Ja, also ich finde, es gibt in unserem Leben zu wenig sozusagen kollektive Ereignisse. Und ja, Mannschaftssport oder Chorsingen sind so zwei Beispiele dafür, wo man ja gemeinsam mehr erreichen kann als alleine und was wirklich zu einem macht glücklich.
Sabine von Bebenburg ist die Geschäftsführerin der Kulturregion Frankfurt-Rhein-Main. Das steht für die kulturelle Vernetzung des Rhein-Main-Gebiets mit 46 Städten, Landkreisen und Gemeinden. Dazu gehören eben nicht nur die Route der Industriekultur und die Tage der Industriekultur, über die wir hier schon gesprochen haben. Dazu gehören auch Garten- und Grünanlagen, und dazu gehören auch Theaterstücke und Theaterprojekte. Es ist ja für einen Außenstehenden nicht so ganz leicht, den Überblick zu behalten über das, was Sie da alles machen. Wie geben Sie denn da dem möglichen Besucher Orientierung?
Naja, das hat was ein bisschen mit der Genese zu tun, also mit der Entstehungsgeschichte. Und zwar ist es so, dass wir mit der Route der Industriekultur Rhein-Main begonnen haben und dann das Projekt Garten Rhein-Main angefangen wurde. Und man wusste auch nicht, ist das jetzt begrenzt oder wird das jetzt ein dauerhaftes Anliegen der Region? Und das hat sich aber als sehr interessant erwiesen, und wir haben also auch wirklich auch da einen Facharbeitskreis, ein Panel von Experten aus dem Gartenbereich, auch eine sehr versierte Gartenexpertin als Projektleiterin. Und es wird jedes Jahr ein Gartenprogramm rausgegeben für ein Dreivierteljahr. Das beginnt dann, wenn alles anfängt zu blühen. Am 1. April kommt das raus, und das wird auch sehr gut wahrgenommen und wird begleitet auch noch von Fachveranstaltungen. Dann haben wir ein Projekt, das ist seinerzeit entstanden im Kontext des 160-jährigen Paulskirchenjubiläums im Jahr 2008, also 1848 Paulskirche, und das nennt sich Geist der Freiheit, Freiheit des Geistes. Und das ist ganz interessant, wenn man das genauer anguckt, ist das meiner Meinung nach, und nicht nur meiner Meinung nach, ich bin ja keine Historikerin, aber diejenige, die das Projekt macht, ist Historikerin, ein durchaus konstituierendes Merkmal der Region Frankfurt-Rhein-Main. Das waren ja immer die verschiedensten Fürstentümer. Es war nicht wie bei den Preußen, dass das dann sozusagen ein Bereich war, sondern sehr eigenwillige und eigensinnige Territorialfürsten. Und das klingt auch manchmal heute noch nach. Und das Starke Stücke Festival gibt es schon relativ lange. Das ist ein internationales Kindertheaterfestival. Und das wurde so ein bisschen Opfer seines Erfolges, weil das dann so groß wurde, dass man einfach auch eine richtige Struktur brauchte. Und deswegen ist das im Jahr 2009 zur Kulturregion gestoßen, auch mit einer festen Projektleitung und konnte dann ausgedehnt werden. Und das war sehr erfolgreich und immer noch ist es sehr erfolgreich.
Ist das denn, ich will das mal ein bisschen ketzerisch hinterfragen, ist das denn sinnvoll, so viele sehr unterschiedliche Dinge zu vereinen zu einem Verbund?
Also es geht ja um Kultur in der Region, Kultur für die Region anhand von konkreten Projekten. Und ich habe eben geschildert, wie die sozusagen entwickelt wurden. Und wir stellen fest, dass es doch eine ganze Menge Synergien zwischen diesen Projekten gibt. Und wir haben auch ein neues Projekt in der Pipeline. Also im Dialog mit unseren Akteuren müssen wir mal gucken. Ich sag nur,
nächstes. Das wollen Sie noch nicht verraten, oder?
Nein, aber nächstes Jahr ist das Europäische Kulturerbejahr. Und das bietet sich natürlich an, das in irgendeiner Form auch zu thematisieren. Das müssen wir noch mal gucken.
Welche Folgen wird möglicherweise der Brexit haben für Ihre Organisation? Wird es Folgen überhaupt haben, wenn sich Europa vielleicht auch anders dann aufstellt?
Also der Druck auf den Wohnungsmarkt in der ganzen Region Frankfurt-Rhein-Main ist ja immens und es steht zu befürchten, dass er noch größer wird, wenn noch mehr Menschen kommen. Und die Internationalisierung ist jetzt schon sehr groß. Also wir überlegen zum Beispiel, ob wir unser Jahresprogramm Museen und Sonderausstellungen auch in der englischen Version mittelfristig herausgeben, und zwar mit den Museen, die auch englischsprachige Informationen vorhalten. Also was auch immer mit dem Brexit passiert, es ist schon sowieso meiner Einschätzung nach sehr viel Bewegung hier drin in der Region Frankfurt-Rhein-Main. Also es ist ja eine ganz starke Zuwanderungsregion. Das hätte ja eigentlich auch keiner vorher in den Prognosen und Szenarien gedacht, dass die Region so stark wächst.
Sie haben sich als letztes Stück im HR2 Kultur Doppelkopf ein Stück von Chilly Gonzales ausgesucht. Den mögen ja vor allem Menschen, die auch selbst Klavier spielen, weil er einem das auch so unvergleichlich gut nahebringen kann. Ist das bei Ihnen auch so der Grund, warum Sie Chilly Gonzales ausgesucht haben?
Nein, in dem Fall ist der Grund die deutschen Feuilletons, die das Hohelied auf das Album 29 gesungen haben, was Chilly Gonzales mit einem Sänger, dessen Name mir jetzt entfallen ist, neu herausgebracht hat. Und das habe ich zum Anlass genommen, mal reinzuhören. Und das ist ein älteres Album von ihm und das gefällt mir sehr gut.
Ja, wir hören das gleich noch. Dort ein Klavierstück gespielt von Chilly Gonzales zum Abschluss des Doppelkopfs in HR2 Kultur mit Sabine von Bebenburg, Geschäftsführerin der Kulturregion Frankfurt-Rhein-Main. Und wenn Sie sich, meine Damen und Herren, detaillierter für das Programm interessieren, im Internet finden Sie alles zur Route der Industriekultur, auch zu den besonderen Tagen der Industriekultur, die Anfang August beginnen, und eben grundsätzlich zu allem, was in der Rhein-Main-Region unter kulturellen Gesichtspunkten passiert. Gastgeberin im HR2 Doppelkopf war Ursula May und wir enden das mit Chilly Gonzales. Musik.